Ich bin der Fabian, ich bin Mitgründer von der 360X. Wir sind eine Handelsplattform für tokenisierte Assets. Wenn du NFTs machst, kannst du daraus Fashion-Items machen, die kannst du dann in Games benutzen. Darüber hat man damals auch schon gesprochen. Aber jetzt ist das so Realität und es gibt halt Luxury-Brands, die dafür Millionen ausgeben. Aber jetzt hast du auf einmal ein Geschäftsmodell, wo du nicht mehr gegen ein Buch eigentlich die Kosten und die Profite abrechnest, sondern du musst auf einmal von der Logik her, dieses Ding aufzubauen, überlegen, wie kannst du denn auch alle daran teilhaben lassen? Kunst hat immer so einen elitären Vibe, aber am Ende des Tages, man muss sich mal umgucken, Kunst ist überall. Und was ist überhaupt Kunst? Das kann Skin sein in Fortnite, das kann whatever sein. Für uns ist das ja vollkommen normal. Natürlich gebe ich Geld aus für was Digitales. Ja, natürlich. Ja, mache ich auch schon seit 15 Jahren. Ist nichts Neues. Und für viele ist es aber was Neues. Und da sieht man halt, dass Nike dieses Tool einfach jetzt, dieses neue Tool, nicht nur versucht zu lernen, sondern das auf einem Level lernt und anwendet, wie eigentlich kein zweiter.
Hallo und herzlich willkommen zum neuesten Video-Podcast auf meinem Kanal. Mein Name ist Alessio Grosso und heute ein weiterer Podcast mit einem weiteren Gast. Fabian von 360X ist dabei. Fabian hat mir gerade schon erzählt, ein bisschen von seiner Reise hin in die Kryptoszene, in die Web3-Welt, hin zum Metaverse ein bisschen erzählt. Fabian ist Co-Founder von 360X und ja, wie gesagt, schön, dass du da bist, Fabian. Wir machen jetzt einfach genauso weiter, wie wir gerade gelabert haben, würde ich sagen.
Ja.
Und ja, am besten stellst du dich aber trotzdem für alle anderen nochmal kurz vor, in zwei, drei kurzen Sätzen, und dann gehen wir ein bisschen auf deine Reise hin zu 360X und NFTs über.
Ja, cool. Also danke dir, Alessio, dass ich dabei sein darf und hallo, Community, wer auch immer zuhört. Finde ich sehr, sehr cool. Alessio hat eigentlich schon die Intro gemacht. Also ich bin der Fabian, ich bin Mitgründer von der 360X. Wir sind eine Handelsplattform für tokenisierte Assets, da sind NFTs mit dabei, da ist Kunst mit dabei, Musikrechte, Immobilien und wir bauen eigentlich einen Sekundärmarkt. Das heißt, genauso wie OpenSea für NFTs, bauen wir das für tokenisierte Assets, die sind teilweise physisch hinterlegt, aber auch manchmal rein digital. Das ist das, was wir machen. Ich selber komm eigentlich, also ich bin eigentlich Zocker und Mathematiker und bin schon auch lange mit den Krypto dabei. Das ist so das an Erfahrung, was ich mit einbringe, wie die Infrastruktur funktioniert und auch wie die für Institutionelle funktioniert. Da habe ich seit 2013 bin ich privat in Krypto und seit 2016 mache ich das mehr oder weniger professionell bei der deutschen Börse. Habe ich da in Asien, kommen wir ja gleich noch ein bisschen dazu,
Ja, sicher.
habe ich da in Asien wirklich institutionelle Infrastruktur für Krypto aufgebaut. Das ist Kryptoverwahrung. Also eigentlich die Frage, wie kann ich das sicher irgendwo lagern, ohne dass mir jemand meine Private Keys abzieht oder ohne dass das gut versichert ist, dass das von den Workflows her gut funktioniert. Das habe ich gemacht und das habe ich vor allem gemacht im Kontext von Kryptoderivaten. Also der eine oder andere wird vielleicht schon mal was gehört haben von irgendwie BitMEX oder Binance. Da gibt es dann diese super hoch gehebelten Krypto-Produkte. Und das habe ich nicht ganz so extrem zur deutschen Börse gebracht, sondern halt geregelt. Da gibt es heute auch ein Produkt davon bei der Eurex. Das sind die Bitcoin-ETP Futures. Kann man sich mal angucken. Das ist ein relativ kleines Produkt, aber so kann man halt auch Kryptoderivate handeln, ohne den Wahnsinn, den Wilden Westen, der auf BitMEX und den ganzen anderen Plattformen abgeht. Und das habe ich ein paar Jahre lang gemacht, in allen möglichen Städten gewohnt, und jetzt eben 360X mitgegründet, auch selber viel aktiv im NFT-Bereich, in allen möglichen Metaverse-Geschichten, und genauso auch mit Alessio zusammengekommen.
Genau, perfekt. Ja, das ist auf jeden Fall cool. Das hatte ich gar nicht gewusst, dass du jetzt damit diesen Umschwung aus jetzt Asien hin zu Deutschland genau auch mit einem Produkt gemacht hast. Das heißt, du hast die Erfahrung genutzt, die du da gemacht hast und hast dann das Gleiche, in Anführungszeichen, in Deutschland gemacht, ja? Ja, geil.
Genau, also es ist schon sehr, sehr ähnlich. Also es gibt sehr viele Parallelen, weil die Fragen von der Infrastruktur, die Probleme, die die Kunden eigentlich haben, die sind eigentlich immer die gleichen. Ja, also, ja, wie kann ich vertraue jetzt der und der Plattform nicht, oder ich weiß nicht ganz genau, wie ich mit MetaMask umgehen kann, oder vielleicht finde ich das auch super cool und ich nutze auch die ganze Zeit MetaMask, aber sind jetzt vielleicht keine rechtlichen Dokumente mit dabei oder sowas. Also es gibt halt viele, viele User da draußen, die wollen unbedingt mitmachen, ob das jetzt Krypto ist, ob das NFTs sind, ob das irgendwelche Web3-Geschichten sind. Aber die trauen sich noch nicht so richtig. Ja. Und auch manchmal zu Recht, weil man sieht halt schon so im Markt, dass es viele, viele Scams, so sehr ich das auch, so sehr ich auch die Upside sehe und auf jeden Fall sehe, dass es wahnsinnig groß wird, was das für mega geile Tools sind, für Brands, für Companies, die zu benutzen. Aber natürlich berechtigterweise, wir kennen das alle, auf Discord kriegst tausende Scam-Links, du kriegst irgendwelche gestern Instagram von BAYC gehackt worden, irgendwie Link gepostet. Ja, also kann viel passieren und viele Leute wollen das nicht, dass das mit deren Geld passiert. Und dafür gibt es dann so, ja, so Companies, die das machen. Und das ist eigentlich immer das Gleiche, aber immer mit anderen Assets, immer mit anderen Kunden. Und was halt auch super, super cool ist, über die Zeit, was sich entwickelt hat, so damals in 2016. Und ich finde da sollten wir vielleicht auch gleich noch mal ein bisschen drüber reden. Aber in 2016 war halt die Kryptowelt war halt unfassbar klein, ja. Und wir haben uns erträumt, was in der Zukunft passieren kann, ja. Wir haben uns alle so gefühlt wie so ein kleines Zahnrad in einem riesigen Getriebe, ja. Und du bist halt so Teil von einer Bewegung. Das ist halt echt so mega krass, ne? Also so der Community-Gedanke schlechthin. Und deshalb, es gibt keinen Wettbewerb und nichts, sondern alle haben halt zusammen auf diesen Traum hingearbeitet. Und das war halt wahnsinnig krass einfach, ja. Und wir haben damals hat man dann irgendwie über so, heute würdest du sagen, voll langweilige Themen. Und da kannst du ja jetzt im Podcast nicht drüber reden. So, Infrastruktur, okay, jetzt überlegen wir uns, wie können wir vielleicht irgendwelche, keine Ahnung, Finanzprodukte nachbauen, in irgendeinem, keine Ahnung was, oder damals die Dexes, so also Ether Delta gab es damals, das war der letzte Trash, ja, das ging überhaupt gar nicht. Oder wir haben halt super viel über Verwahrung gesprochen. Und dann würdest du heute sagen, so, oh Gott, bitte, bitte rede da nicht drüber, das ist voll langweilig.
Ja, aber
Und
aller Anfang fängt ja irgendwie fängt ja
ja.
alles an, ne?
Ja, und das war aber voll krass, weil ich meine, wenn ich jetzt heute zurückgucke, und heute gibt es Uniswap und Aave und heute gibt es NFTs, die total krass abgehen. Das war damals halt so der Traum, so, okay, das muss passieren, darauf arbeiten wir jetzt hin, dann ist es irgendwann möglich und heute ist es möglich. Und jetzt ist das Krasse, ich würde sagen, seit 2 Jahren vielleicht, ich weiß nicht, dass auf einmal Krypto und Web3 nicht mehr nur Infrastruktur und nicht mehr nur so Financial Services ist, sondern hat auf einmal so Einzug gewonnen in Themen, die man, weißt du, damals hat man vielleicht mal drüber geredet, also, ja krass, das könnte man jetzt so in Automotives oder sowas noch integrieren, oder wenn du NFTs machst, kannst du daraus Fashion-Items machen, die kannst du dann in Games benutzen, darüber hat man damals auch schon gesprochen. Aber jetzt ist das so Realität und es gibt halt Luxury-Brands, die dafür Millionen ausgeben. Und du siehst eine Woche nach der anderen, siehst du irgendwelche Headlines, dass riesige Brands jetzt da mitmachen. Und so hat sich das Thema auch verändert und auch so die Gruppe an Menschen, ne? Aber der Spirit ist eigentlich der gleiche. Und das ist, finde ich, so, das hat mich damals halt auch so bewegt. Damals noch so viel in Financial Industry gearbeitet. Halt irgendwie so Data Analyst Geschichten gemacht, Databases gebaut, irgendwelche Tools gecodet und so ein Zeug halt, ja, in Financial Industry. Und das war damals, auch wenn das dann in Asien war und vermeintlich halt sowieso halt so die ganze Umgebung ganz exotisch gewesen ist und mega spannend, hattest du halt schon in der Financial Industry, ja, hast du schon so das Gefühl, so der Kuchen wird halt, der wächst halt nicht, sondern der wird jedes Jahr neu umverteilt und dann Ellenbogen raus und Wettbewerb an und ne?
Ja.
Das war halt so ein ganz anderes Feeling dann in der Community so mitzubekommen, dass man hier so einen gemeinsamen Traum hat und das einfach durchzieht. Ne?
Glaubst du, also,
Mega inspirierend.
ja, also das ist auf jeden Fall mega inspirierend, vor allem wenn man, ich sag mal so, das Web3-Denken so in sich, also so alles mit dem Gedanken so ein bisschen aufnimmt, dieses Community First. Ja, alles gehört irgendwie gefühlt, also hört sich jetzt salopp an, aber alles gehört irgendwie allem so. Wir sind alle Teil des Ganzen, wie du schon
Ja.
gesagt hast. Was denkst du, ist das Wichtigste? Also ich denke, das sollte man nicht nur irgendwie jetzt bei einer Plattform wie, keine Ahnung, also bei einer Firma wie 360X jetzt implementieren, sondern bei wirklich allen Firmen, bin ich gerade feste Überzeugung von, weil das einfach einen riesen Vorteil und bringt, dass wenn man jetzt sagt, ja hier, ihr macht Produkte, aber zieht auch eure Community gleich mit ein. Was denkst du, sind die größten Challenges, sag ich jetzt mal, oder die Skills, die man drauf haben muss, also die größten Challenges, das Ganze umzusetzen? Ja.
Also das ist eine richtig gute Frage, weil die würde ich gerne halt immer gleich beantworten. Aber was ich auf jeden Fall, also im NFT-Bereich, im Krypto-Bereich,
Ja.
ja, sind es eigentlich zwei Sachen immer. Und im NFT-Bereich noch ist die eine Seite überspitzt und im Krypto-Bereich die andere Seite vielleicht überspitzt. Du brauchst ein wahnsinniges Verständnis. Vielleicht nicht mal von der Technologie, aber von der Logik. Also dieser Spirit von Krypto ist ja nicht nur am Ende des Tages der Spirit von Krypto, sondern der entsteht ja dadurch, dass die Technologie es möglich macht, auf dezentralisierte Art und Weise bestimmte Prozesse abzubilden. Und diese Prozesse ergeben dann in Summe ein Geschäftsmodell. Und diese Geschäftsmodelle, die dadurch entstehen, die sind halt meistens nicht mehr so, wie wir das vielleicht aus der alten Welt kennen, dass du hast halt irgendwie, ja, ich sage jetzt ein einfaches Beispiel, vielleicht, weiß ich nicht, eine Bank, ja, weil das auch immer im Kryptobereich so gut angeprangert wird. Ja, du hast halt eine Bank oder hast ein Haus und die bieten dir halt irgendwelche Services an. Vielleicht haben die halt dein Geld und du willst da Geld abheben und dich nervt es total, dass du da immer mit irgendwie so Leuten am Schalter reden musst. Und das hat sich ja glücklicherweise mittlerweile auch ein bisschen verändert. Aber jetzt hast du auf einmal ein Geschäftsmodell, wo du nicht mehr gegen ein Buch eigentlich die Kosten und die Profite abrechnest, sondern du musst auf einmal von der Logik her dieses Ding aufzubauen, überlegen, wie kannst du denn auch alle daran teilhaben lassen? Ja, also das ist ja in Krypto und auch in NFTs gleich. Wenn ich mir eine Curve-DAO angucke, ja, oder wenn ich mir, weiß ich nicht, am Ende des Tages sogar Ethereum angucke als Ganzes, dann ist das von der Logik her, vom Geschäftsmodell her eigentlich so aufgebaut, dass du die Miner hast oder dass du bei Proof-of-Stake-Blockchains die Validatoren hast oder die Collator, die Teil von dem Geschäftsmodell sind, diese Blockchain halt so aufrechtzuerhalten. Und die partizipieren daran. Und dann wiederum andere, die auf den Netzwerken Applikationen bauen. Die haben dann ihr kleines Geschäft da drauf und die profitieren wieder von was anderem. Und so wirst du halt zu einem, das Wort ist überbenutzt, aber du wirst halt auf einmal zu einem Ökosystem, wo alle von deiner Baseline an Geschäftsmodell profitieren. Und das ist halt das Technische und das vom Geschäftsmodell, was man einmal irgendwie verstehen muss, was halt teilweise sehr komplex ist für Leute, die halt so die traditionelle Welt verstehen, weil das nicht der normalen Logik entspricht, dass auch andere Leute draußen profitieren können. Also es muss gar nicht ein Zero-Sum-Game sein, wo die eine Seite ausgibt und die andere Seite was verdient, sondern es kann auch sein, dass halt beide irgendwas dabei verdienen. Ja. Und die andere Seite, der andere wichtige Skill ist halt, jetzt hast du halt dir eine Logik entwickelt, wie sowas funktionieren kann. Jetzt muss man es auch irgendwie übertragen können. Ja, und wir wissen, so eine Traction aufzubauen, ob das jetzt in Social Media ist, du baust den Channel auf oder du baust deinen Discord-Server auf oder dein Instagram-Profil oder dein TikTok oder was auch immer. Ja. Das hinzubekommen, dieses Engagement zu halten und die Leute halt auch wirklich miteinander interagieren zu lassen, das ist brutal schwer. Und das ist ehrlicherweise auch ein Skill, der gerade, wenn du dir Financial Services anguckst, auch erst gerade im Kommen ist. Ja. Und das siehst du, wenn du dir so Social Trading Plattforms anguckst, wie eToro, die sowas perfektionieren, dass du anderen Leuten folgen kannst bei dem, was sie machen und einen Erfolg teilen kannst. Oder bei dem Marketing, wie das ein Robinhood oder ein Trade, also Robinhood mittlerweile ein bisschen verschrien für die Sachen, die sie gemacht haben. Aber im Trade Republic, wie die Sachen besprechen und dann die Communities, die dann wiederum diese Aktivitäten machen, hier dann über irgendwelche Subreddits oder whatever, ne? Und das irgendwie mit aufzubauen, sodass da Geist reinkommt und Lebendigkeit, das ist richtig, richtig schwierig. Jetzt habe ich super lange geantwortet, aber ich glaube, das sind so die zwei Komponenten, die halt die Projekte voneinander unterscheiden, weil jeder kann, und auch gerade die Nachhaltigkeit davon halt, wie langfristig kannst du sowas bespielen? Weil du hast halt manche Projekte, und das habe ich in 2017 wahnsinnig gut mitbekommen. Ich meine, hast du halt so, weiß nicht, dir ein High-Profile-Tech-Team geholt und dann 5 Bullet Points rausgehauen. Und da war halt gerade Feeding-Frenzy bei ICOs, und dann hast du halt irgendwie 40 Millionen geraced. Und danach kam halt nie wieder was,
Da
ne?
sind sie, die
Ja.
40 Millionen.
Ja. Und dann hast du auf einmal gesehen, wie die Jungs irgendwie, keine Ahnung, auf irgendwie so, wie heißen die Dinger, irgendwie so auf, keine Ahnung, so elektronische Skateboards halt durch Singapur gedüst sind, ne? Also hast du gedacht, okay, alles klar, mega geil. Ja.
Okay. Ja, also ich denke, das trifft es gut, und vor allem das Zweite ist sehr unterschätzt, glaube ich. Also muss man einfach sagen, dass es sehr unterschätzt ist, das Ganze aufzubauen. Vor allem das Wichtigste ist halt, dass man das kontinuierlich macht. Das ist halt der Punkt. Aber ich glaube, das ist ein richtig guter Skill, den man sich aneignen muss. Das war, ja.
Ja, das ist brutal.
Wenn du jetzt aber so zurückschaust, ich meine, du bist jetzt Co-Founder von 360X geworden, beziehungsweise bist es. Wie hat das Ganze angefangen? Du hast gesagt, vorhin hast du gesagt, mit 21, da hast du Deutschland verlassen, mehr oder weniger, um in Krypto zu arbeiten. Und was waren so die drei, oder ja, so die drei Stationen, mal kurz runtergebrochen, die dich so bis jetzt hierhin gebracht haben?
Also, ich werde vielleicht ein paar enttäuschen, die irgendwie, weiß ich nicht, inspirational Quotes folgen, was wahrscheinlich eh keiner macht. Aber für mich ist erst, das hört sich jetzt vielleicht klischeemäßig an, aber ich habe mir damals mit langer Weg vorher, also keine Ahnung, Mathe studiert und viel Computerspiele gespielt und auch irgendwie immer wieder, keine Ahnung, ich hatte früher so einen Yu-Gi-Oh!-Kartenshop auf eBay. Ich habe Bots verkauft, ich habe selber Skripte geschrieben für MMOs und habe Bots verkauft und lauter so ein Zeug halt einfach, irgendwelche random Sachen immer gemacht. Aber das war halt immer so Spaß getrieben. Und nach der Uni habe ich halt angefangen, und auch, keine Ahnung, meine ganzen Reisen, dann habe ich ja eben schon jetzt, also wobei habe ich jetzt hier noch nicht erzählt, aber
Das ist
viel
gut.
unterwegs gewesen. Ich bin immer relativ selbstbestimmt gewesen, und ich habe mir eigentlich immer die Sachen gesucht, wo ich auch halt so eine Inspiration innerhalb von der Community gespürt habe, ja. Und ob das damals im Gaming gewesen ist oder dann in irgendwie Gaming-Communities und was auch immer. Und dann später in der Krypto-Community. Aber mir war es halt immer wichtig, dass ich nicht unbedingt so dem Standardweg folge und jetzt, keine Ahnung, dann weiß ich nicht, BWL studiere und dann in Frankfurt für eine Consulting-Firma arbeite und dann Tier-One-Bank und so ein Zeug. Das kann man alles erreichen. Und es hilft auch, sich da Ziele zu setzen. Aber für mich war es schon immer wichtig, wirklich mein ganzes Leben lang halt da selbstbestimmt zu sein, meinen eigenen Weg zu gehen. Ja, und wahr zu meinen eigenen Werten zu sein. Und der Weg, den ich eben beschrieben habe, der war es auf jeden Fall nett, ne? Und ich war aber dann trotzdem mehr oder weniger random bei der deutschen Börse gelandet und
Genau, mit Ihnen.
hab da halt programmiert und ja, genau, links und rechts die Consultants. Und mir war es halt dann, da war ich noch in meinem Studium, war ich also so, ja, 21, und mir war es dann halt total wichtig, meine erste Festeinstellung im Ausland zu haben. Das war dann halt mein Ziel. Andere hätten sich dann eine Bank gesetzt. Ich wollte dann halt unbedingt ins Ausland. Und so kam das dann über Zufälle und Verkettung, dass ich dann in Hongkong gelandet bin. Da war ich auch noch bei der Börse. Und da habe ich dann aber wieder über Freunde mich tiefer in die Kryptowelt reingebohrt. Und das war dann der Moment, wo ich wirklich gemerkt habe, das ist genau mein Umfeld. Da kann ich mich genau einbringen. Und das, was ich auch eben schon gesagt habe, weißt du, dieses Gefühl, ein kleines Zahnrad in einem großen Getriebe zu sein. Dass also jeder,
Welches
der,
passt, ne? Welches passt.
ja, genau, also du bist halt einfach, das ist so ein, du passt und es ist eine Überzeugung und es läuft, ja.
Ja.
Da habe ich halt gemerkt, das ist mein Ding, ja. Meine Mission ist es, diesen Bereich bei einem großen Konzern mit einer wahnsinnigen reputationellen Reichweite aufzunehmen und durchzusetzen.
Ja, aber cool, ja.
Und das war halt so der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, das ist es jetzt so richtig. Und ich habe auch gemerkt, dass selbst wenn es, das kennt ja jeder von uns, ne? Das kennt jeder von uns, du hast manchmal so Phasen, da läuft es nicht so richtig und eigentlich musst du jetzt krass an deine Disziplin anhalten. Ja, du musst jetzt richtig Gas geben und es macht jetzt vielleicht gerade nicht so viel Spaß, aber du musst durchpowern. Und in Krypto habe ich gemerkt, als das passiert ist, war ich Feuer und Flamme. Da war die Disziplin anderes Level. Ja, das war einfach da. Und zwar genau wegen diesem Gedanken von dem Zahnrad. Ja, und deshalb, also wieder lange Geschichte. Aber für mich waren so die drei Sachen einfach halt Selbstbestimmtheit, mich an meinen Werten orientieren und mir nicht irgendwie von irgendjemandem erzählen lassen, so, ja, das ist das Beste oder das Sicherste für dich, sondern am Ende, was hat mich wirklich überzeugt? Was möchte ich wirklich machen? Und dann auch zu spüren, dass wenn du an dieser Stelle bist oder wenn du dir zumindest das Ziel setzt, an so eine Stelle zu bekommen, dann hast du halt so eine krasse Power, und du merkst halt, dass alles möglich ist, ne?
Okay.
Das hört sich jetzt vielleicht verrückt an,
Nein,
aber du
ich
hast
finde, das hört sich gar nicht verrückt an, ehrlich gesagt.
das ist so ein Gefühl, das ist so unfassbar krass, ja, und das trägt dich so heftig, dass du wirklich weißt, dass du in keiner Situation gefangen bist und immer weitergehen kannst. Du musst dafür viel machen, du musst dafür vielleicht auch viel Glück für haben, aber es geht.
Ja.
Ja. Und das waren so die zwei wichtigsten Sachen eigentlich für mich.
Ja, das
Nicht die
stimmt.
drei, aber ja.
Es war auf jeden Fall eine coole Antwort, muss ich sagen. Aber das ist gar nicht blöd, was du sagst. Also ich kann dazu auch teilweise relaten, in dem Sinne. Ist cool. Und wenn wir jetzt einfach ein bisschen nach vorne springen, würde ich jetzt mal sagen, in der Timeline. Wenn du jetzt steht 360x vor der Tür. Kurz anreißen, wie kam es dazu? Also ganz kurz anreißen, wie kam es dazu, würde ich sagen. Und dann sagen, was ist mehr oder weniger so die eins, also was war, also warum hast du gesagt, du willst das machen und genau auch diese Division Musik, Kunst,
Ja.
Immobilien hast du genannt. Einfach mal das kurz.
Genau, also wie ist es zu 360x gekommen? Wir haben so schon länger mit der Idee innerhalb von der Gründergruppe, die auch relativ groß ist, to be honest. Also wir haben da Katha und Shirin, ja, unfassbare Kunstexpertinnen, ja. Wir haben da den Kai, der aus der Immobilienwelt kommt, und wir haben dann später auch noch den Jan und den Philipp gefunden. Dich gefunden. Ihr kennt euch da ja auch wahnsinnig gut in der Musikwelt aus. Das heißt, wir haben da echt ein solides Line-up gehabt, eigentlich so von Sekunde eins. Und wir haben halt mit dem Gedanken gespielt, weil wir zum einen ein wahnsinniges Marketplace-Background gehabt haben. Der Carlo Kölzer zum einen 360T, bis vor kurzem oder vielleicht auch immer noch das größte Fintech-Exit in Deutschland. Damals, ich glaube, 2013 gewesen, da gibt es auch ein paar ganz interessante Finance Forward-Podcast-Episoden, die man dazu hören kann.
Ja, auf jeden Fall kann ich ihm empfehlen.
Ja, wo er auch so ein bisschen erzählt hat, so, er hatte so schon so ein bisschen angespoilert, dass 360x mal kommen wird. Dann haben wir auf jeden Fall diesen Marketplace-Background gehabt und haben überlegt, guck mal, jetzt ist gerade Corona ausgebrochen und viele von den alternativen Asset-Märkten wurden vollkommen davon disrupted, ja, in some way. Und du hattest halt, in der Kunstwelt war das richtig, richtig krass. Und ich erzähle jetzt Shirins Story, also eigentlich ist das Shirins Story, aber das gehört natürlich auch mit dazu. Die Kunstwelt, die hat sich halt immer so in so einem konstanten, Shirin sagt immer so, in so einem Zirkus um die ganze Welt von Messe zu Messe befunden und die haben halt in echt Kunst verkauft. Ja, also das musst du dir mal vorstellen, wir sind in 2020 und die Kunstwelt ist analog. Ja, das
Ja, stimmt.
kannst du dir eigentlich nicht vorstellen. Ne? Da fliegen halt Leute von Hongkong nach New York, nach Venedig, nach keine Ahnung wohin, um da Kunst zu verkaufen. Und dann kam Corona und dann ging es halt einfach überhaupt gar nicht mehr. Also es gab überhaupt gar keine Sales mehr. Und dann haben wir gedacht, okay, wir müssen da eigentlich was machen. Ja, wir müssen das machen, dass es nicht mehr so analog ist, dass das zugänglicher für eine ganz andere Gruppe an Menschen ist. Ja, auch jüngere Menschen. Ich meine, nur weil das Kunst hat immer so einen elitären Vibe, aber am Ende des Tages, man muss sich mal umgucken, Kunst ist überall. Und was ist überhaupt Kunst? Das kann Skin sein in Fortnite, das kann whatever sein. Ja, also, why so pretentious?
Und vor
Und
allem, wenn ich dich kurz
ja.
unterbrechen darf, ich war vorgestern im Louvre, so, ne, gestern im Louvre, und da habe ich gemerkt, wie cool eigentlich, also ich bin schon so kreativ angehaucht, sage ich jetzt, würde ich mal sagen, und interessiere mich auch für
Ja.
Kunst, aber weil jetzt bin ich kein Kunsthistoriker, aber da habe ich auch gemerkt, wie wichtig und cool es eigentlich ist, wenn man genau diese Dinge für mehrere einfach präsenter und zugänglicher machen würde, weil das Louvre ist kostenlos, aber nicht jeder kann das Louvre besuchen, vor allem nicht auf
Ja.
der ganzen Welt. Und da waren Statuen drin oder Bilder oder die Mona Lisa alleine, aber da waren
Ja.
andere Statuen, Bilder, die sind einfach genial gewesen. Da habe ich mir gedacht, das müssen eigentlich mehr Leute sehen als nur die, die da drin sind. Das ist genau der Gedanke, ja.
Ja, und das ist halt super cool. Ich meine, wenn du dir mal vorstellst, du machst diesen Markt zugänglich für jüngere Leute, für Leute, die vielleicht nicht im Westen leben, und sogar als Investment. Ja,
Ja.
also du kannst wirklich einen Teil davon besitzen. Und das ist eine Idee, die wir dann übertragen haben und haben überlegt, naja, in welchen Bereichen gibt es das denn noch und was verbindet das eigentlich alles? Also dieser emotionale Faktor eigentlich, das Persönliche an Kunst, dass du einen persönlichen Geschmack da drin hast, dass du ja, natürlich, dass es investierbar ist am Ende des Tages auch, dass du dann daran teilhaben kannst, dass du das zu was Größerem machen kannst. Und das war so ein bisschen die Idee, die wir da reingebracht haben. Und dann hatte ich mich irgendwann ich glaube November 2020, da habe ich zwischenzeitlich in Lissabon gelebt. Da habe ich den Carlo dann irgendwann getroffen und Kata und Shirin und war dann halt mega überzeugt, das auch mit aufzubauen. Und ja, und jetzt fügen wir immer noch eigentlich neue Verticals mit dazu. Ja, also wir neben Kunst und Musik gibt es natürlich auch, und Alessio, du kennst dich auch damit aus, also gerade Musik ist natürlich so der Bereich, in dem sich alles überschneidet. Ja, also du hast in der Musik hast du Fashion, Gaming, du hast Kunst, du hast, keine Ahnung, Film, alle diese Sachen.
Ja.
Davon ist Musik so ein bisschen das Fundament, in one way or another. Oder vielleicht kannst du auch sagen, dass Kunst so ein bisschen das Fundament ist. Also
Ja.
jetzt so die audiovisuelle oder audio oder nur visuelle
Ja.
Komponente davon siehst. Aber das ist so ein bisschen, was das alles verbindet.
Ja,
Ja,
alle
und so kam
Artefakte.
das dazu.
Stimmt.
Ja. Und das ist halt so, das ist ziemlich geil. Und generell, wenn du dir anguckst, was das jetzt am Ende des Tages für viele von uns jüngeren Leuten halt nichts Neues mehr, aber wenn du dir die Creator Economy anguckst, ja, ob das jetzt halt OpenSea ist oder ob das auf irgendwie YouTube ist, zu was zu einem riesigen, mächtigen Apparat das geworden ist und wie viele Communities es gibt und wie viel Power auch die Leute haben, die selber Content herstellen, ja. Und das passt einfach perfekt da rein.
Ja, das stimmt.
Und das ist halt so ein bisschen der Hintergrund. Und das ist auch so ein bisschen das in die Richtung, in die wir halt gehen wollen, mit den Assets, die wir anbieten, mit den neuen Verticals, die wir aufbauen, und natürlich auch den Funktionalitäten, die wir dann am Ende anbieten wollen mit den Tokens. Weil es sollen ja nicht nur Investments sein, sondern es ist ja am Ende des Tages mehr, genauso wie halt ein Kunstwerk in echt auch mehr ist als nur ein Investment.
Das stimmt. Also da liegt auch ganz klar der Gedanke, den Leuten das in Form von digitalen Assets auch einfach näher zu bringen und in jeder Art und Weise näher zu bringen, ne?
Ja,
Okay, ja,
ja.
cool. Das ist sehr cool. Was würdest du sagen, ist so also das interessiert mich vor allem auch, wenn du jetzt Musik siehst, Kunst siehst, Immobilien siehst, was ist so der Bereich für dich, wo du sagst, ey, da ist es wirklich sehr, sehr schwierig momentan und beim anderen also nicht bei 360X, sondern allgemein, ne? Was sind so die Bereiche, wo es schwierig läuft, anläuft oder und wo es gar keine Probleme, gar keine in Anführungszeichen, ne? Die gibt es ja immer.
Also ich würde sagen, also das ist halt eine Frage von der Kundenperspektive, glaube
Ja,
ich. Ja.
das stimmt.
Also was auf jeden Fall die Realität ist, dass wir beide und alle Leute, die wahrscheinlich zuhören, alle Leute, die mal was auf OpenSea gemacht haben, oder vielleicht sogar nur auf Coinbase oder ähnlichen Plattformen, für die ist das vollkommen, vollkommen natürlich, damit zu machen. Ja. Wir haben vielleicht irgendwann mal, keine Ahnung, irgendwelche MMOs gespielt und wir hatten da Gold oder Platin oder wir hatten irgendwelche anderen digitalen Gegenstände. Für uns ist das ja vollkommen normal. Natürlich gebe ich Geld aus für was Digitales. Ja, natürlich. Ja. Mache ich auch schon seit 15 Jahren. Ist nichts Neues. Und für viele ist es aber was Neues. Ja. Und wenn du, je nachdem, mit welchen Kundengruppen du sprichst, ist es halt vollkommen, vollkommen der Mindfuck eigentlich, ja, wenn man denen jetzt erzählen soll, dass sie eigentlich einen Gebrauchsgegenstand digital kaufen sollen,
Ja, stimmt.
weil für die ist, also viele von den Leuten, die ich getroffen habe, die finden es vollkommen fein, irgendwie sich einen Sportwagen zu kaufen, aber wenn es jetzt ein digitaler, keine Ahnung, irgendein digitales Fashion-Item wäre, oder dann würden die mich fragen, so, ja, hä, was ist das?
Ja.
Was mache ich denn damit überhaupt? Ja.
Hm.
Und da muss man halt immer gucken, für wen läuft das wie an und wer ist jetzt schon so früh dabei, für wen ist das natürlich. Dann gibt es natürlich noch viele andere Perspektiven. Also man könnte jetzt sich noch angucken, also was ist von der Benutzung her, läuft einfach an oder was läuft irgendwie. Was ist regulatorisch schwieriger umzusetzen? Das ist so ein Thema, was hier in Deutschland natürlich auch immer sehr, sehr groß ist. An vielen Stellen zu Recht und auch gut. An manchen Stellen ist es natürlich so, manchmal wird es so ein bisschen größer als das Business selbst, was ich manchmal ein bisschen schade finde. Aber dann wiederum, wenn man sich halt anguckt, was im Markt manchmal passiert, ist es halt auch wieder vollkommen zu Recht. Aber anyways, also da sind halt noch so ein paar Barrieren. Zum Beispiel wäre es super cool, wenn man in Immobilien Grundbücher tokenisieren könnte. Ja,
Ja,
dann,
das
dann
ist
hättest du auf einmal, dann hättest du auf einmal echtes Eigentum und könntest das verteilen.
ja.
Dann könntest du auf einmal Notariatsthemen über die Blockchain abbilden. Das würde sich vollkommen krass dafür eignen. Also ist jetzt stark vereinfacht, aber es würde sich
Ja.
dafür eignen. Oder du hast auf der Kunstseite natürlich das Thema, dass du eigentlich, das kennen wir auch aus NFTs, du willst den Creators Revenue Share geben. Auch wenn was im Sekundärmarkt passiert. Jedes Mal, wenn eine Veräußerung passiert, willst du natürlich die Leute auch unterstützen, die das erstellt haben. Ganz klar. Und das ist jetzt über Technologie einfach abzubilden. Aber wenn du das mit echter Kunst auf einmal machst, dann gibt es das schon mal. Also dann hast du das jetzt auf einmal zweimal. Und dann weißt du halt, also wie du das jetzt abgerechnet hast. Also es sind manche so Sachen, die sind einfach, die hat irgendwann irgendjemand schon mal gemacht und jetzt müssen sie eigentlich neu gemacht werden.
Ja, okay. Ja, das stimmt. Und wenn man das, wenn du das ganze Thema NFT siehst, ich meine, da sind ja Tausende von News jeden Tag. Also da, man kann sich ja wirklich tot scrollen im Internet, sage ich jetzt mal. Und man trifft auf eine Schlagzeile von der einen auf die andere Schlagzeile. Was jetzt cool war, ich finde, wie Nike das Ganze handelt mit CloneX, Artifact und so weiter, ist einfach cool. Da kann man sich wirklich eine Scheibe von abschneiden. Aber was siehst du, ist so, wenn es um NFTs geht, ein Ding, was du sagst, ey, das ist so cool. Also das finde ich momentan einfach richtig geil. Oder auch schlecht, ne? Kannst du auch sagen. Was findest du an dem NFT-Space schlecht und was findest du gut?
Also was ein Projekt, was ich persönlich richtig cool finde, ja, ist eine Collection, die heißt Sockets. Ja, das sind Socken. Das ist total bekloppt. Das finde ich richtig cool. Also Socken mit Brillen und also finde ich cool gemacht.
Ja.
Die Discord-Community ist auch mega witzig und ist eher ein kleineres Projekt. Das gefällt mir richtig gut, aber ist da jetzt wahnsinnige Utility dahinter oder
Okay.
ist da, also das ist ein bisschen mehr trollig am Ende des Tages. Was natürlich, also wenn wir über Communities done right reden, dann hast du natürlich das, was eigentlich jeder sagt, der das Wort einmal gehört hat. Also hast halt BAYC und MAYC und was
Ja.
man halt sieht, Yuga Labs macht das zur Perfektion. Ja. Das ist sowas von krass, ja, jetzt auch mit dem Bored Ape Metaverse, was die da bauen, bis hin zu ApeCoin, die Filme dazu, die High Roller Events in irgendwie New York oder in Paris. Das ist einfach so eine Komponente, die ist von außen manchmal nicht so greifbar. Das ist auch immer so das Erste, was mich die Leute fragen, so, ja, aber kannst du das verstehen, dass Leute für 500.000 Euro ein Affenbild kaufen? Und dann sage ich, naja, es geht nicht immer nur um das
Ja.
Affenbild. You don't get it.
Ja,
Aber das ist halt super krass hohe Qualität. Und was ich da halt geil finde, und das ist wahrscheinlich so das nächste Level, was jedes Projekt sich erträumt zu erreichen, ja. Stell dir mal vor, wenn du so einen Community-Grad erreicht hast, dass deine Community auf einmal selber anfängt, für dich Sachen zu produzieren. Ja.
Dieser Co-Creation oder dieses, eigentlich ist es ja nichts anderes wie eine Firma, die eigentlich von der Community, die eigentlich Community-basiert ist, ne? Also so ist
Ja.
es ja eigentlich. Und die trägt mir
Ja.
diese IP in diese Welt. Und die Firma an sich, Yuga Labs, muss eigentlich nur die Infrastruktur bieten, das Ganze möglich zu machen. Ja, das ist schon geil.
Ja,
Ja.
das ist so, so unfassbar geil. Und also ich find's richtig, richtig, richtig beeindruckend. Also auch hin zu den, da gab es ja mal, das ist jetzt nicht mehr das Allerneueste, aber das geleakte Pitch Deck von denen
Ja.
fand ich auch, also ob das jetzt das echte oder auch nur so ein Marketing-Trick gewesen ist von denen. Aber das fand ich auch, das war richtig, richtig, richtig gut gemacht, ja. Also die Produktionsqualität, die aus dem Laden selbst kommt, finde ich hammerkrass. Das natürlich jetzt auch, jeder redet gerade im Moment über Moonbirds und Proof Collective, ja,
Ja.
die das auch ganz spannend machen. Wobei natürlich preislich gerade hochvolatil und Price Floor geht to the moon und runter und
Ja.
bin ich mal gespannt.
Also
Auch cool gemacht.
wer das hält und nicht und wirklich auf das Geld sogar angewiesen wäre, der ist, glaube ich, jeden Tag am Schwitzen. Ey, also wirklich, also stell dir vor, du bist auf das Geld angewiesen oder also wirklich, das würde dein Leben verändern und hältst das. Und das ist wirklich krass. Also, und das machen ja wahrscheinlich viele, ne? Also, das ist schon verrückt, ja.
Ja, das ist Craziness, aber das finde ich auch ganz geil, wenn die Leute
Ja, schon.
einfach drin bleiben. Ich bin mal gespannt, was aus dem Projekt wird. Also wenn die noch
Ja.
ein bisschen runtergehen, ich muss gerade mich selber beobachten, weil ich die Motive tatsächlich so cool finde,
Ja.
dass ich am Überlegen bin, wenn die ein bisschen runtergehen, ob ich mir selber auch eins davon kaufe. Ja. Aber das ist wahrscheinlich auch nur der psychologische Effekt, weil ich es jetzt auf einmal überall sehe. Ja, also mein LinkedIn ist voll mit Moonbirds, mein Twitter ist voll mit Moonbirds, überall.
Ja.
Und das finde ich schon ganz cool. Ich finde auch so Crypto-Toads, ich mag diese, ich mag die pixeligen Projekte eigentlich ganz
Okay.
gerne von dem Visuellen her. Aber du hast natürlich recht, also Artifact und CloneX, die machen das so krass gut, auch unglaublich hohe Produktionsqualität. Der Drop, der, ich glaube, der ist gestern kam.
Ich glaube vorgestern, die Schuhe, ne?
Vorgestern. Vorgestern, ja. Auch Hammer, Hammer, Hammer geil. Und da sieht man halt, dass Nike dieses Tool einfach jetzt, dieses neue Tool, nicht nur versucht zu lernen, sondern das auf einem Level lernt und
Ja.
anwendet, wie eigentlich kein zweiter. Ja? Also Adidas hat ja da auch schon einiges gemacht. Und wie ganz am Anfang auch gesagt, also für Fashion Brands und Luxury Fashion Brands ist das gerade so eine unglaubliche Möglichkeit. Das finde ich auch ganz spannend. Ich hatte letztens hier mit einem Kontakt gesprochen, die kommt aus der Fashion-Industrie und die hat mir von einem Marketplace erzählt, der heißt DressX. Ich weiß nicht, ob ihr
Sagt mir
den
jetzt nichts.
schon, du den schon mal gesehen hast. Das ist also ein Digital Fashion Marketplace, wo auch wirklich Luxury Fashion Brands Sachen verkaufen.
Doch,
Und
den kenne ich.
das sind meistens sogar irgendwelche AR-Filter,
Ja.
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 Und die kannst du dir dann irgendwie so, wenn du irgendein TikTok-Video oder Instagram-Stories machst oder so, dann kannst du dir die Sachen immer anziehen.
Ja, das ist
Und
so
da sind
verrückt.
echt teilweise richtig abgefahrene Sachen dabei,
Ja,
ja.
genau. Das wollte ich auch gerade sagen. Ich kenne sogar, also meine
Ja.
Dozentin damals hat eine Bekannte, die ist Designerin für genau die Sachen, also für digitale Fashion. Und die hat genau diese abgespaceden Sachen gemacht. Und die hat mir damals Bilder gezeigt. Das sah aus, ne? Aber wenn du darüber nachdenkst, wenn man wirklich special sein will, dann kann man es auch virtuell sein, ne? Und kann sich da auch noch mehr ausleben als mit Stoffen, die so gar nicht irgendwie machbar sind, ne? Das ist echt krass. Ja.
Ja, natürlich. Und ich meine, gerade das Thema Fashion, das finde ich halt so faszinierend, weil man muss ja manchmal so ein bisschen fragen, wenn wir uns halt online irgendwie repräsentieren, ob
Ja.
das jetzt in einem MMO ist, wo du, oder in Fortnite oder sonst irgendwo, wo du dir halt irgendwelche Skins kaufst und das halt total geil findest und dich damit halt individuell ausdrücken kannst. Und du siehst halt gar nicht mehr so aus wie du selbst jetzt oder wie wir uns hier jetzt gerade angucken, ne?
Ja.
Dann frage ich mich manchmal so, why not? Ja, also wieso sollte ich mir jetzt nicht sowas kaufen und das irgendwo als Filter benutzen?
Ja.
Weil der Unterschied da, der ist halt so super niedrig und ich meine, man muss ja mal ehrlich sein, also ist jetzt in Asien war das immer super, super, super popular. Ich habe jetzt gerade dieses, ich glaube, FaceApp heißt eins davon und das andere heißt irgendwie, weiß ich, habe ich gerade einen Namen vergessen, ich benutze es selber nicht. Ja, aber da kannst du ja auch quasi dann
Facetune
so
meinst
da.
du?
Ja, Facetune gibt es hier in Europa, in Asien gibt es noch so ein anderes App. Aber da kannst du halt ja wirklich so dein Gesicht total krass feintunen, so, ja, Nase so, hier unten
Ja.
breit, Lippen schmaler, Lippen dicker, keine Ahnung, Augenlider irgendwie verändert. Das ist ja genau das Gleiche, wenn man das die ganze Zeit dann auf Instagram postet, ist das same. Same halt,
Ja.
nur dass es halt umsonst ist, minus deine Daten bezahlst du halt.
Das stimmt, ja. Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich weiß, ich habe keine Fragen mehr. Ich fand es ziemlich cool, über die Dinge zu reden. Wenn du nichts hast, dann will ich mich auf jeden Fall bedanken und den Podcast einfach beenden. Es hat sich gar nicht so angefühlt wie ein Podcast, meiner Meinung nach, und ging auch ziemlich schnell vorbei.
Ja, er ging echt mega schnell rum.
Ich habe gerade
Mega
auf die Uhr
schnell.
geschaut und dachte, okay, ging schnell.
Ja.
Aber hast du noch was oder wollen wir das einfach beenden?
Nee, also wenn es irgendwie Rückmeldungen gibt oder sowas, lass mich hören. Also wenn es bestimmte Themen gibt, die Leute interessieren, können wir ja irgendwie nochmal so Mini-Follow-ups machen oder sowas. Mal gucken. Würde mich auf jeden Fall interessieren, ob es da was gibt. Und ansonsten eigentlich erstmal auch keine Fragen mehr, nur vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Gerne, gerne.
Und wir hören uns, ne?
Ja, logisch. Dann danke an jeden, der zugeschaut hat und zugehört hat. Und danke fürs Zuschauen. Schaut bei Fabian, schaut bei 360X und all den anderen Verticals, sage ich jetzt mal, vorbei. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.